und für ihn. Vater, hab du Dank für das, was wir haben durch Musik hören dürfen. Und ich bitte dich jetzt auch um deinen Geist für Eugen, dass du ihn führst jetzt in der Predigt. Und bitte dich auch, dass du unser Herz weit machst für das, was er uns erzählt. Amen.
Wir haben die Weihnachtsgeschichte gehört und ein Stück weit auch vor Augen geführt bekommen. Es ist eine gute Geschichte, oder? Es ist nicht nur eine gute Geschichte, es ist auch eine wahre Geschichte. Wisst ihr warum? Weil diese wahre Geschichte auf dieser Erde einen Abschluss gefunden hat, der diese Welt verändert hat, ein für alle Mal. Das Kind in der Krippe blieb nicht Kind. Gott sei Dank. Es wird zu dem Mann, der die Welt für immer verändert. Es wird zu dem Mann, der die Auswegs- und Hoffnungslosigkeit dieser Welt beendet. Früher war es ja so, dass bei einer Geburt, da war die Frau, die Schwangere, und dann die Hebamme, und dann vielleicht noch ein paar Frauen. Die Hebamme hat geholfen beim Entbinden, die anderen Frauen haben mitgeholfen, unterstützt, die Hände gehalten oder was auch immer. Und der Vater, der sollte draußen bleiben. Das war Frauensache. Nun, heute ist es ja ganz anders und ich bin froh, dass ich auch bei der Geburt meiner Kinder dabei war und es erleben durfte, wie das bei so einer Geburt zu und her geht. Aber hier war der Vater, und wir wissen alle, dass Josef nicht der Vater war, er war der zukünftige Stiefvater, der Vater, der eigentliche Vater des Kindes, der war nicht sichtbar gegenwärtig. Der war auch irgendwie draußen. Manche Menschen haben sich über die Person, diese drei Personen, über die Trinität, also ihr Kinder, Trinität heißt, es sind drei Personen und ein Gott, so wie halt eine Hand so fünf Finger hat, so ist bei Gott quasi eine Hand drei Finger, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber manche Leute haben sich Gedanken gemacht über die Trinität und haben gedacht und haben versucht, einen Sinn draus zu machen. Und die haben dann gesagt, ja gut, also vielleicht war am Anfang der Vater, dann wurde Gott zum Sohn. Und als dann die Zeit vom Sohn rum war, in den Himmel gefahren ist, dann war die Zeit, dann wurde Gott Heiliger Geist. So haben sich manche Leute in der Vergangenheit versucht, die Trinität irgendwie plausibel, logisch zu machen. Drei Personen, ein Gott, das geht ja. Menschlich, logisch gesehen, geht es nicht. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig sind. Sie waren im Himmel gleichzeitig da. Ein Geheimnis, was wir nicht verstehen können, dass ein Gott und drei Personen. Ich kann es euch auch nicht wirklich erklären, aber ist so. Dieser Gott, dieser ewige Gott, der wird Mensch. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Gott dann ausschließlich hier in der Krippe liegt und quasi die Welt nun mehr oder weniger in dem Moment, wo dieser Gott hilflos in der Krippe liegt, sich selber überlassen, schutzlos, haltlos, hilflos ist. Der Vater und der Heilige Geist sind da. Sie sind nicht sichtbar da in diesem Moment, aber sie sind da in der unsichtbaren Welt, wie in einem Zimmer nebenan, dessen Wand man nicht sieht. wo man auch nicht hinkommen kann in dieses Zimmer nebenan. In den traditionellen Weihnachtsliedern wird der Vater als der eigentliche Akteur der Weihnachtsgeschichte beschrieben. Die meisten kennen es, dieses Weihnachtslied. Hört sich wenig süßlich an, aber ihr Kinderlein kommet. O kommet doch all, zur Krippe her, kommt in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Es ist der Vater, der sich das Liebste, das Kostbarste, was er hat, vom Herzen reißt und in diese Welt hineingibt. In diese Welt, die gegen ihn rebelliert hat. Es ist der Vater, der seinen Sohn im wahrsten Sinne in ein Himmelfahrtskommando hineinschickt. In einer Undercover-Aktion. Ja, Gott ist undercover gegangen. Er hat sich verborgen gemacht. In dieser Undercover-Aktion ist der ewige Logos Mensch geworden. Er, der alles gemacht hat, nimmt Menschengestalt an. Aber manche kennen vielleicht Science Fiction, wo die Außerirdischen in diese Welt kommen, Menschengestalt annehmen, so als Erwachsene, dann ausgestattet mit Superkräften in dieser Welt sind und dann versuchen, Einfluss zu nehmen. Gottes Undercover-Aktion ist viel radikaler. Er wird klein, verletzlich, den Menschen und ihrem Treiben, ihrer Unzuverlässigkeit, ihrer Boshaftigkeit und ihrer Schwachheit total ausgeliefert. Gott liefert sich den Menschen aus in diesem Kind. Aber es wäre ein Trugschluss zu denken, dass Gott der Vater nun, nachdem er alles in Gang gesetzt hat, im Himmel sitzt und denkt, ja gut, jetzt ist alles am Laufen, jetzt kann ich nur zusehen und abwarten, was bei rauskommt. Wann immer das Leben oder die Umstände für seinen menschgewordenen Sohn es verlangen, wird er aktiv und sendet einen Engel. Er ist bereit einzugreifen. Er bringt den zukünftigen Stiefvater Josef auf Linie, als der stiften gehen will. Und als das Leben des Kindes, des neugeborenen Kindes in Gefahr war, durch den Mördertrupp des Königs Herodes, da drängte er durch den Engel die Familie, Asyl zu suchen in Ägypten. Die Vater-Sohn-Beziehung ist so elementar für den Vater wie für den Sohn, dass Jesus in der Zukunft das Bild des Vaters immer wieder herausstellen wird, bis hin zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater wartet, bis der Sohn zurückkommt. Und in seiner extremsten Auslegung ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn auch die Geschichte Jesu, der in die Fremde gegangen ist, sich zur Sünde hat machen lassen und elendig stirbt, aber vom Vater wieder angenommen wird, auferweckt wird, wieder nach Hause kommt. Am Kreuz ist ihm der Vater dann so weit weg, dass Jesus, der sonst immer vom Vater gesprochen hat, nun sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist die Vater-Sohn-Beziehung so weit auseinander, weil Gott sich von Jesus abgewandt hat, weil Jesus zur Sünde für uns gemacht worden ist. Und Jesus und Gott sich, der Vater sich von seinem Sohn abwenden musste. Er konnte es nicht mehr ansehen, die Sünde, die gerichtet wurde. Aber Jesu letzter Satz am Kreuz war: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es stellt sich die Frage bei Jesus, wann hat Jesus eigentlich gemerkt, realisiert, dass er nicht ein normales Kind war? Dass er der Sohn Gottes war und welchen Auftrag er hatte. Wann hat er das gewusst? Wir wissen aus den Evangelien, dass er mindestens mit 12 Jahren sehr klar wusste, wer sein Vater war. Er ist nämlich im Tempel und sagt später, nachdem seine Eltern ihn ein bisschen zusammengefaltet haben: Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber möglicherweise wusste es Jesus sehr früh, als kleines Kind. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus Gehorsam lernte durch das, was er litt. Und manche, oder wahrscheinlich die meisten Menschen denken, dass Jesus Gehorsam lernte durch das Leiden, durch den Leidensweg. Ja, dadurch, dass er sich zum Kreuz hin entscheiden musste und da Gehorsam gelernt hat. Aber ich glaube, dass Jesus schon sehr früh Gehorsam gelernt hat. Stellen wir uns mal vor, dieses Wesen von Ewigkeit her existierend, ohne Erbsünde, ohne Kenntnis von Sünde, ohne Berührung zu Sünde, kommt in diese Welt hinein und ist der Sünde dieser Welt ausgesetzt, der Dunkelheit dieser Welt ausgesetzt. Und dieses Kind sollte nicht sündigen, denn die erste Sünde, die es getan hätte, hätte es seinen Auftrag gekostet. Wie war es für dieses Kind, in einer gefallenen Welt zu leben? Von einer gefallenen Mutter? Von einem gefallenen Vater? Von einer unvollkommenen Mutter, einem unvollkommenen Vater erzogen zu werden? Die haben nicht immer alles richtig gemacht. Die waren nicht immer gerecht zu ihren Kindern, wie wir es auch nicht sind. Und Jesus war ihnen untertan in allem. Jesus hat nicht aufgemuckt. Er tat seinen Mund nicht auf. Er tat seinen Mund nicht auf von Anfang an. Sagt die Schrift: Er tat seinen Mund nicht auf als Kind, nicht als heranwachsender Teenager, auch nicht als junger Erwachsener. Er sagte ihnen nicht: Was untersteht ihr euch eigentlich, mich, den Sohn Gottes, so ungerecht zu behandeln? Wie könnt ihr es zulassen, dass meine von Sünden beladenen Geschwister sich über mich und mein Anderssein lustig machen? Nein, er sagte es nicht. Aber wahrscheinlich war es genau so. Jesus war anders. Und seine Stiefgeschwister, die haben ihn nicht einsortieren können und haben sich lustig über ihn gemacht. Seine Eltern konnten ihn auch nicht einsortieren. Warum reagiert er so und nicht anders? Warum ist er nicht normal? Und Jesus tut seinen Mund nicht auf. Der himmlische Vater sieht seinen Sohn. In all den Jahren beobachtet er ihn, wie er sich abmüht, wie er wahrscheinlich leidet unter dem Elend dieser Welt, und er muss gelitten haben. Aus persönlicher Erfahrung, wir waren, die meisten wissen es, wir waren für einen Monat in Südafrika. Südafrika ist einerseits ein modernes Land und andererseits ein bitterarmes Land an vielen Stellen. Oder die Menschen sind teilweise bitterarm. Und man kann an jeder Straßenecke kann man Bettlern etwas geben. Und man kommt, da reichen die tiefen Taschen nicht aus. Und es zerreißt einem das Herz, dass man denkt, da könntest du die ganze Zeit nur geben und es würde nichts wirklich lösen. Man hat ein übles Gefühl, ein schlechtes Gewissen, dass man da durch die Straßen fährt und du siehst den Leuten an, dass sie in bitterster Armut und in bitterstem Elend leben. Jesus litt möglicherweise vom ersten Tag seiner irdischen Existenz unter der Dunkelheit dieser gefallenen Welt um ihn herum. Und er konnte nichts dagegen tun. Es war, als wären ihm die Hände gefesselt. Denn es war noch nicht Zeit. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Ein anderes Ding war, dass es in dieser Welt für ihn scheinbar auch keinen Platz gab. Es gab keine Sicherheit für ihn. Vom ersten Tag an war dieses und die Seinen, also sein Volk, die nahmen ihn nicht auf, das war an der Tagesordnung bis zu seinem letzten Atemzug. Und die Bibel sagt, in all dem, in all dieser Ablehnung, sündigte er nicht. Er hatte keinen bösen Gedanken. Er hatte keinen bitteren Gedanken. Er machte keine Vorwürfe. Er sündigte nicht, um sich als ein reines, ein makelloses Opferlamm vor Gott präsentieren zu können, das unser aller Sünde auf sich lud. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst aufnahm, bei der Taufe am Jordan, da ist es, als ob der Himmel fast in diese Welt hineinbrechen möchte, dass der Vater es nicht mehr aushält. Er hat so lange zugeguckt und jetzt will er seinem Sohn sagen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich habe so sehr mit dir gelitten, aber du hast es so toll gemacht. Gott zeigt seine Zufriedenheit in einer Weise, die außerordentlich ist. Jesus hat die erste Etappe seines Erdendaseins, seines Inkognito-Lebens bravourös gemeistert und er hält durch bis zum Schluss. Bis zum letzten Atemzug hält er durch und er tat es für dich. Er tat es für dich. Er tat es für dich, damit du eine Hoffnung hast. Damit du ein neues Leben bekommst. Die Frage ist, was machst du an diesem Abend mit Jesus? Lässt du ihn als Teil einer rührseligen Tradition für einen gewissen Moment dein Leben berühren? Oder lässt du den Jesus, der heute wie an jedem anderen Tag deines Lebens vor deiner Tür steht und wartet, dass du ihm aufmachst, lässt du ihn heute in dein Leben hinein? Erlaubst du ihm, der Herr deines Lebens zu werden? Erlaubst du ihm, dein Erlöser zu werden? Erlaubst du ihm, dass sein Opfertod für dich gilt? Wenn du das tun willst, dann sag zu ihm, ja, ich will. Komm herein. Komm in mein Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Und wenn du das getan hast, dann lass dich als Zeichen deiner Buße und Umkehr, als Zeichen deines neuen Lebens, lass dich taufen. Und ich garantiere dir, wir machen so schnell wie möglich einen Taufgottesdienst, damit du dein Leben neu beginnen kannst. Ausgedrückt und festgemacht dadurch, dass du dich hast taufen lassen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen friedlichen Heiligabend mit guten Gesprächen und inspirierenden Gedanken, vielleicht sogar inspirierenden Geschenken. Denn Gott hat das allerinspirierendste Geschenk uns gemacht, Jesus.